Aber an irgendeinem Punkt stand ich dann da und hatte dieses zweite Album rausgebracht und war so, wer ist die Frau auf dem Plakat und warum bin ich trauriger als je zuvor? Und warum macht mich das überhaupt gar nicht glücklich? Warum gehe ich jeden Abend allein schlafen? Warum habe ich meine Familie seit 4 Wochen nicht mehr zurückgerufen? Warum, wie bin ich an diesen Punkt gekommen, dass ich die da oben sein will, aber ich sie irgendwie einfach nicht sein kann oder sie macht mich nicht glücklich so? Und dann habe ich irgendwann angefangen, den Erfolg für mich neu zu definieren. Und
hallo ihr Lieben, wie schön, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei seid. Mein heutiger Gast ist die junge Singer-Songwriterin Lotte, die ihren ersten Song mit 13 Jahren geschrieben und inzwischen bereits 3 Alben veröffentlicht hat. Das jüngste mit dem Titel »Woran hältst du dich fest, wenn alles zerbricht« erschien 2022. Das Jahr, in dem sie durch ihre Teilnahme in der Vox-Hitshow »Sing meinen Song« ein noch größeres Publikum für sich gewinnen konnte. Lottes bislang größter Hit ist der Song »Auf das, was da noch kommt«, ein Duett mit Max Giesinger. Aktuell ist sie in der neuesten Staffel der Kika-Show »Dein Song« als Coach zu sehen. Wir sprechen über die Sucht nach Publikum und Applaus, Musik machen als Meditation, Selbstliebe, Lottes Respekt vor dem näher rückenden 30. Geburtstag und die Licht- und Schattenseiten ihrer Hochsensibilität. Lotte verrät, wie es ihr gelingt, mit mehr Leichtigkeit durchs Leben zu gehen, wieso sie die eigene Endlichkeit so sehr ängstigt und warum sie ihr erster Erfolg einerseits überfordert und auch krank gemacht hat, sie andererseits aber auch nicht genug von ihm bekommen konnte. Ich wünsche dir inspirierende Unterhaltung und ganz viel Spaß mit Lotte.
Du hörst Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander Nebe hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg, prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von Road to Glory mit Alexander Nebe.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Road to Glory und mein heutiger Gast ist die junge Singer-Songwriterin Lotte. Liebe Lotte, herzlich willkommen bei Road to Glory.
Danke, dass ich da sein darf.
Wann bist du heute Morgen aufgestanden?
Um 8 Uhr. Ist das gut? Ist das schlecht? Gibt es für Künstler?
Das musst du jetzt sagen.
Künstlerin ist es, glaube ich, recht früh. Aber ich bin gerade in so einem ganz komischen Rhythmus, weil ich gerade keine Shows spiele, sondern halt irgendwie nur im Studio bin und neue Musik schreibe. Und dann gehe ich irgendwie früh ins Bett und wach früh auf, weil ich eigentlich in mir drin so ein Morgenmensch bin.
Also das ist eigentlich dann auch so eine Zeit, mit der du gut kannst. Das ist nicht gegen den Rhythmus.
Mm-mm,
du bist jetzt kein Late Bird, für den alles vor 9:30 ein Albtraum ist.
Nee, ich glaube so ganz tief in mir drin noch früher eigentlich. Also so mit der Sonne. Es gibt doch so, man sagt doch, es gibt doch so solare und lunare Menschen irgendwie so.
Oder den Late oder Early Bird.
Ne? Ja, genau, die Birds so. Ich arbeite gerade viel mit Clouseau zusammen. Wir schreiben an meinem neuen Album und der ist
ihr lieben Fans.
Der ist ein Late Bird. Deshalb, genau, deshalb mein Rhythmus wechselt gerade. Aber heute bin ich früh aufgestanden, weil ich zu Hause bin und alleine.
Und wie viele Stunden braucht Lotte, um fit und munter aus dem Bett springen zu können?
9. Also richtig schon. 9 Stunden. Ja.
Also darunter wirst du eine grumpy lady oder?
Nee, ich kriege also 8 auch gut hin, 7,5 auch. Bei 7 merke ich so, dann wird's schwierig. Ich bin, wie ich seit jetzt so 2-3 Jahren weiß, scheinbar hochsensibel. Also ich nehme sehr viel von den Gefühlen anderer wahr und habe ein bisschen Schwierigkeit manchmal, mich davon abzugrenzen. Und deshalb sind so Tage, wo ich auch viel unter Leuten bin oder mich viel mit Emotionen beschäftige und so einfach sehr, sehr anstrengend für mich und dementsprechend brauche ich mehr Zeit, das Erlebte halt zu verarbeiten, was ja im Schlaf ganz gut passiert.
Aber das ist, finde ich, eine sehr spannende Aussage, weil ich liebe empathische Menschen, aber es ist ja manchmal auch Segen und Fluch zugleich. Also wenn du so viel aufsaugst und so viel Durchlässigkeit zulässt, das kann auch manchmal ganz schön belastend sein. Also ich meine, ich finde es generell eine tolle Sache.
Ja.
Aber es ist auch eine Herausforderung, oder?
Ich lerne damit umzugehen, seit ich es weiß. Irgendwie am Anfang dachte ich, irgendwas stimmt mit mir nicht, weil ich irgendwie auf langen Geburtstagpartys irgendwann einfach so, boah, ich kann nicht mehr. Gar nicht, weil ich so müde bin, aber ich bin so leer. So ist alles so, ich bin so alle anderen außer ich selber. Und jetzt, wo ich es weiß, kann ich mich so ein bisschen besser drauf einstellen. Zum Beispiel heute wusste ich, ich habe gleich ein sehr schönes, intensives Gespräch, hoffentlich mit dir.
Dann nehme ich nicht Vorschuss, Lovian, aber wir schauen mal. Ich gebe mein Bestes.
Dann nehme ich nicht die S-Bahn hierher, weil ich da schon dann irgendwie, ich weiß, die eine Person hat irgendwie vor 2 Stunden Döner gegessen, weil ich es einfach den Geruch so krass wahrnehme und dann irgendwie höre ich, was die anderen sich unterhalten. Ich fühle, wie frustriert die eine mit ihren Kopfhörern ist und ich kann auch nicht ausblenden, dass der Typ da hinten schon die 3. Flasche Bier innerhalb von 3 Minuten getrunken hat. Also ich sehe das alles und es ist so intensiv, dass ich halt dann, ich komplett erschöpft hier angekommen. Deshalb habe ich das Auto genommen.
Aber da muss ich jetzt nachhaken, du sagst, das ist jetzt intensiver geworden, weil ich glaube, so eine Empathie und eine Durchlässigkeit hat man oder hat man nicht. Es gibt, natürlich haben alle Menschen eine gewisse Durchlässigkeit, aber viele lassen es gar nicht zu. Du sagst, es ist bei dir viel intensiver geworden. Kannst du das irgendwie erklären, woher das kommt?
Ich weiß nicht, ob es intensiver geworden ist oder ob ich es einfach jetzt weiß. Ich habe auch Therapie gemacht, viel irgendwie, um mich selber besser kennenzulernen in diesem ganzen Musikbusiness-Trubel. Seit ich es weiß, kann ich halt besser damit umgehen. Das heißt, ich nehme mir einfach den Raum, den ich brauche. Ich glaube nicht, dass es... Ich glaube, ich war immer schon so. Ich glaube, ich war als Kind auch schon so.
Ja, bewahre dir das. Ich finde das ganz wunderbar. Auch wenn, wie gesagt, wenn es manchmal anstrengend sein kann. Aber ich finde das was ganz Tolles. Nochmal eine profane Frage. Was isst du am liebsten morgens zum Frühstück? Hast du da ein Ritual oder switchst du?
Wenn ich frühstücke, was oft irgendwie ausfällt, weil ich dann irgendwie gerne, ich schlitter so richtig in den Tag rein morgens normal. Also es gibt immer einen Kaffee mit Hafermilch, was ja irgendwie auch schon ein halbes Frühstück ist, diese ganze Zucker in der Milch. Kaffee mit Hafermilch und dann, wenn ich Zeit habe, gern so wie die Italiener, also so ein süßes Stückchen oder so ein kleines Croissant oder so ein Keks oder so. Und dann lieber ein frühes Mittagessen.
Und wie sieht für dich so ein perfekter Start in den Tag aus? Weil es gibt ja auch Horrortage, muss man einfach sagen, wo man weiß, oh, ich habe jetzt so ein krasses Programm, das muss ich irgendwie absolvieren, habe nicht so viel Bock, es geht mir auch nicht gut. Oder es gibt Tage, wo es schnurrt, wo es fließt.
Es schnurrt. So ein Schnurrtag ist, wenn ich aufwache und mir einen Kaffee mache und ich gerade irgendwie noch so eineinhalb Stunden Zeit habe, wo noch nichts passieren muss, weil ich morgens am kreativsten bin, wie ich mit der Zeit festgestellt habe. Das heißt, da mich hinzusetzen, mit der Gitarre ans Klavier zu texten, irgendwie nach diesen ganz puren Ideen zu suchen, bevor irgendwie irgendjemand aus dem Business mir gesagt hat, wie ich funktionieren sollte oder mir irgendwo Zahlen gezeigt wurden oder irgendwie so ein Geschäftsmodell angeht.
Oder genau.
Genau, da davor noch Musik zu machen, das ist ein Traum. Und dann rein in die Grütze.
Schöner Spruch, rein in die Grütze. Leute, ich habe es schon in der Anmoderation gesagt, du bist in der 16. Staffel von der Kika-Show Dein Song dabei. Das ist das dritte Mal, wenn ich richtig recherchiert habe. Ich glaube, es gibt drei normale Staffeln und du warst auch in so einer Sonderstaffel, glaube ich, dabei. Also vielleicht ist es dann das vierte Mal sogar.
Genau, also ich bin jetzt als Jurorin mit dabei und ich war ein Jahr auch einfach als Patin, wo ich quasi einfach nur mit einer Kandidatin an ihrem Song gearbeitet habe.
Genau. Was ist für dich der USP, das Besondere an dieser Show? Weil es gibt ja viele Castingshows, klar, es betrifft Kids und Jugendliche, das ist schon mal das Besondere, aber kannst du sagen, was dich da auch sonst reizt oder was du cool an diesem Format findest, dass du eben auch schon zum vierten Mal dabei bist jetzt?
Also ich glaube, grundsätzlich liegt mir die Arbeit mit den Jüngsten unserer Gesellschaft am Herzen, egal ob es jetzt, ich bin auch Botschafterin für Terre des Hommes, eine Kinderhilfsorganisation, wo es viel eher auch um Kinder in anderen Ländern geht und Ungleichheiten, ob es das ist oder einfach Kids, die in etwa so aufgewachsen sind wie ich, denen es eigentlich ganz gut geht, aber die auch trotzdem Ventile oder Wege suchen, um mit ihren Gefühlen klarzukommen, die vielleicht manchmal ein bisschen krass sind oder mit denen sie noch nicht so richtig wissen, ey, was fühle ich eigentlich überhaupt? Das erste Mal verliebt sein, wie krass ist das eigentlich so? Also überhaupt mit jungen Leuten zu arbeiten, ist total erfrischend, hält mich selber auch irgendwo lebendig so, wenn man ganz lange schon im Musikbusiness ist.
Ja, ich muss sagen, ja. Lotte ist mit 28 eine steinalte Frau.
Eiskalt.
Just kidding.
Nee, aber so einfach nicht, also wie ich meine ersten Songs geschrieben habe, auch mit so mit 12, 13, da war gar kein Gedanke an, wie findet das jemand anders, sondern es war einfach nur so, boah, ich bin verliebt, ich kann damit nicht umgehen, das muss irgendwo hin. Und so schreiben die Kids da eben auch ihre Songs. Meine beste Freundin redet nicht mit mir, ich weiß es nicht, aber ich finde sie doof. Und so pur ist das und das finde ich total, also für mich selber auch voll erfrischend.
Aber ich habe schon im Vorgespräch gesagt, dass ich das so spannend finde, dass du ja nur auch mit 13 oder du sagst mit 12 ging das schon los, deinen ersten Song geschrieben hast. Du hast da jetzt teilweise junge Menschen vor dir, die im gleichen Alter sind. Wäre dir, wenn du jetzt zurückblickst, nicht auch mega die Flatter gegangen, wenn du dann in so einer Castingshow deinen eigenen geschriebenen Song performen musst? Weil ich habe da so eine Hochachtung vor, wenn ich daran denke, wie krass nervös ich als Teenager war. Das muss ja so ein Kraftakt für die sein. Also wie siehst du das?
Unfassbar. Das ist auch das Einzige, was ich, glaube ich, da als Jurorin machen kann, halt irgendwie den Druck rauszunehmen. Ja, ich bin damals auch fast gestorben. Ich habe mit 12, 13 so meine ersten Band gespielt. Damals war ich noch in der Kirche ein bisschen aktiver, so deshalb war es so eine Kirchenband und es war der Tod für mich. Jedes Mal, die ersten Töne waren komplett schief, bis man irgendwann irgendwie so seinen Weg gefunden hat. Und es waren Coversongs, weil so, ich weiß nicht, Wonderwall und so, die kommen mit ihren eigenen Gefühlen, mit ihren eigenen Songs da an. Also ich habe da riesen Respekt davor.
Und weißt du noch, wie dieser Prozess, der kreative Prozess bei dir war? Ich kann mir vorstellen, dass es ja schon ein Ritt ist, wenn man als junges Mädchen, als wirklich noch nicht Frau, du bist so in between, du bist gerade in der Pubertät, dass du dann einen eigenen Song schreibst. War das relativ geschmeidig oder war es wirklich ein Kraftakt, bis der fertig war bei dir?
Nee, das kam einfach so raus. Es musste auch raus. Und so ist es auch immer noch, Gott sei Dank. Also ich schreibe immer von innen nach außen. Ich schreibe über irgendwas, was ich erlebt habe, womit ich nicht so richtig umgehen kann oder einen Weg suche, damit umzugehen. Und dann habe ich irgendwie die Gitarre an der Hand, habe ich Melodien im Kopf. Das muss dann und dann passt es auch zusammen und es fließt dann so raus und so. Das ist auch die schönste Art von Songwriting nach wie vor, auch jetzt, wo ich schon seit irgendwie 7, 8 Jahren im Business bin. Einfach so in mich selbst reinzugucken und einfach mit ganz viel Ruhe und ganz viel Zeit einfach es rausfließen zu lassen. So. Und so war das damals auch.
Ich habe ja schon mal in die erste Folge reingeguckt von der neuen Staffel, habe auch in alte Staffeln reingeguckt und ich fand es wahnsinnig beeindruckend, wie kreativ auch schon junge Menschen sind. Also das hört sich jetzt so ein bisschen nach alter, weißer Mann an, aber du weißt, was ich meine. Ich finde das was ganz Inspirierendes und Tolles. Seid ihr da auch manchmal überrascht, was da schon von 11-, 12-Jährigen teilweise kommt? Also da ist man ja ganz geflasht. Irgendwie.
Komplett, auch wie verschieden die sind. Also auch mit wie viel verschiedenen Ideen die ankommen und wie, das ist so, als würden die so mit pureren Farben malen, als wir, wenn wir älter werden. Und ich finde es so, ich will mir das auch unbedingt selber behalten. Ich will irgendwie immer noch mit dem krassesten Rot malen, wenn ich mit 40, 45, 60, 80, was auch immer, Songs schreibe. Ich will nie aufhören. Ich habe das Gefühl, manchmal merke ich jetzt schon, dass ich so ein bisschen Pastell werde. Dann bin ich so, oh Gott, auf keinen Fall so. Geh zurück zu den krassen Farben irgendwie. Ich hasse dich. So, kommt einer an und irgendwie macht Headbang so. Ich denke so, ja. Das ist auch ein Gefühl und es darf pur sein und es darf echt sein und es darf groß sein und es darf intensiv sein. Das finde ich voll schön.
Das finde ich auch das Wunderbare an der Jugend, dass man alles so krass erlebt. Natürlich kann es auch wieder ein Fluch sein. Das ist natürlich furchtbar, weil du das erste Mal so mega heartbroken und du weißt nicht, wohin damit. Aber es ist auch was Wunderbares, oder? Wenn man so diese ungefilterten Emotionen auch erleben kann. Ne? Also das sage ich jetzt mit Abstand. Ich weiß, als ich Teenager war, war es nicht immer nice. Aber
komplett, komplett. So der erste Heartbreak, das erste Mal verliebt sein. Wie intensiv das war. Wobei so, also wenn es einen richtig erwischt, mich hat es auch vor 2 Jahren wieder richtig erwischt, so dann ist es trotzdem einfach, alles ist stehen geblieben. Ich konnte nicht mehr. Ich glaube, mein komplettes neues Album wird davon handeln.
Wie ist es, wenn du mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeitest? Weil ich habe immer diesen Spruch im Kopf, arbeite lieber nicht mit Tieren und mit Kindern, weil sie eben beide unberechenbar sind, die haben ihren eigenen Kopf und du kannst nichts mit denen planen. Das
Gott
läuft
sei Dank.
Einfach, ja, eben. Gerade wie du sagst, weil es ungefähr ist. Aber das findest du gerade toll oder ist das manchmal auch eine Herausforderung?
Nee, finde ich super. Finde ich richtig gut. Also auch die Kids gehen ja irgendwann im Laufe der Sendung auch mit verschiedenen Patinnen und Paten in so eine One-on-One-Arbeit, wo es um die Arbeit am Song geht, wo dann auch jemand erfahren ist, wie, ich habe gesehen, dein erster Gast hier in der Sendung war damals Johannes Strate.
Ja,
zum Beispiel, der war letztes Jahr,
genau,
war letztes Jahr auch einer der Paten. Die gehen dann mit diesen Kandidatinnen und Kandidaten ins Studio und arbeiten an den Songs. Und da sind manche, die sind total offen und die wollen sich das Feedback anhören. Und da gibt's andere, die sagen zu allem Nein, weil die ganz genau wissen, das ist mein Song, der soll nicht anders. Super frustrierend, wenn da so ein extrem erfahrener, extrem erfolgreicher Sänger oder eine Sängerin ankommt und sagt so, ey, ich glaube, es wäre cool, wenn wir den Pre-Chorus andere Akkorde geben. Nein, finde ich scheiße. So, aber gut.
Sie haben dann schon eine Vision und sind dann auch ganz hardcore, ne? Und lassen sich nicht beeinflussen.
Und andere hören sich alles an, was ich auch gut finde. Ist auch oft meine Devise im Leben. Ich höre es mir zumindest an und dann kann ich immer noch sagen, nee.
Nun ist es so, ich finde, man muss schon mit Kindern und Jugendlichen noch sensibler umgehen, weil ich finde, in dem Alter kann man natürlich auch offen sein für Kritik, aber es kann einem auch total verletzen. Ist das euch allen bewusst? Seid ihr da sensibler? Denkst du manchmal, eigentlich würde ich jetzt schon gern mal ein bisschen krasser oder nicht krass, das ist das falsche Wort, so ein bisschen klarere Ansage machen, aber ich mach's lieber nicht, weil es kann ja sein, dass dann diese zarte Seele da einen Schaden von nimmt, wenn sie jetzt eine klare Ansage bekommt.
Ich glaube, klare Ansagen müssen schon sein, aber man kann die so richtig schön sandwichmäßig immer verpacken, wie man den, das so, wenn man es gut anbringt, dann glaube ich, ist ehrliche Kritik immer richtig und wichtig und dann kriegen das auch Kids, checken das auch, aber ich finde es eh bei Musik, ich finde es eh schwierig, Musik zu bewerten, weil wie viele große, riesige Komponisten, Komponistinnen haben wir erst lang nach ihrem Tod angefangen zu wertschätzen und alle dachten davor, was haben denn die irgendwie mit morgen
von Quarks da gemacht, ne?
Genau, getrunken, so nach dem Motto. Aber deshalb finde ich es eh schon schwierig. Ich finde, man kann eh sowieso immer nur sagen, so mein persönliches Gefühl ist, ich komme in deinen Song gerade noch nicht rein. Ich verstehe nicht so richtig das Thema. Ich weiß nicht, woran es liegt. Irgendwie vielleicht passt der Text noch nicht ganz zur Melodie. Vielleicht ist es zu schnell, zu langsam. Probier doch mal ein paar Sachen aus. Würde ich persönlich machen. Aber du bist der Künstler, du bist die Künstlerin. Du darfst machen, was du willst. Wenn du sagst, es ist genauso gemeint, dann bleib dabei. Also ich finde, wenn man das so ein bisschen mit reinnimmt, immer diese Perspektive von, ich habe keine Ahnung, weil das ist dein Song und nicht meiner, dann irgendwie, dann geht das so.
Psychologie ist alles, ne? Dass man einfach sich ein bisschen, ja. Der Ton macht immer die Musik und auch wie man das rüberbringt.
Voll. Aber absolut. Also die Kids kommen auch in die Sendung, weil sie lernen wollen und weil sie Feedback wollen. Die kommen dann nicht hin, damit ihnen jemand sagt, okay, vielleicht waren wir schon, du bist die tollste Sängerin der Welt. So, nee, die kommen ja her, weil sie lernen wollen.
Ja.
Und das Grundkonzept der Sendung, Dein Song, ist sowieso, dass es ein Miteinander ist. Also auch die Kandidatinnen und Kandidaten, da ist nicht so richtig so Konkurrenz da, sondern die freuen sich füreinander, die applaudieren füreinander, die geben sich gegenseitig so Hilfe. Und auch wir in der Jury sollen nie irgendwie jemanden runterdrücken, sondern immer das Gefühl geben, das wird schon. Und selbst wenn jemand rausfliegt, gibt es zurück im Wettbewerb. Das ist quasi so ein Online-Programm, wo man, wenn man schon während der Show rausfliegt, weiter mit anderen Leuten an den Songs arbeiten kann und die Chance hat, im nächsten Jahr nochmal mitzumachen. Also du wirst nie alleine gelassen.
Du machst ja nun schon sehr lange Musik und ich habe gelesen über dich, dass du eigentlich immer schon diese kreative Ader hattest. Das ist einfach, und das war nicht, weil du Musikerin werden wolltest, weil du eine Karriere machen wolltest, sondern es ist einfach passiert, weil du es gefühlt hast, weil das wichtig war, das rauszulassen. Mhm. Gab es denn irgendwie als so ein ganz kleines Mädchen was, einen anderen Berufswunsch, wo irgendwas mal was in deinem Kopf rumgespukt ist?
Voll. Ich fand Emma Watson total toll in Harry Potter. Und ich weiß noch, ich hatte so ein Heft, ich weiß nicht, es war nicht so Bravo, aber irgendwie so Mädchen oder sowas. Und da war so ein Interview von ihr drin. Ich fand es so faszinierend, so wie sie davon erzählt, auch so sich in so einen neuen Charakter reinfallen zu lassen im Schauspiel und so. Das heißt, ich wollte eine Weile Schauspielerin werden. Fand ich ganz toll. Und dann irgendwann Ärztin, weil meine Mama ist Ärztin und ich fand meine Mama ganz toll. Ich finde sie immer noch.
Aber ist es wahr? Also es waren dann diese Wünsche da, aber es war auch dann, die Musik stand auch immer im Raum. Oder war das für dich eher so was ganz Normales und du hattest dann gar nicht im Hinterkopf, da kann ich auch vielleicht später mal mein Leben mit bestreiten finanziell. Also nicht nur mein Herz erfüllen, sondern...
Nee, das stand irgendwie nie im... War nie eine Option, aber... Ich weiß gar nicht warum. Ich glaube einfach, weil es so normal war, dass die Musik da war. Also ich bin jeden Morgen vor der Schule eine Stunde früher aufgestanden, einfach nur um Gitarre zu spielen und zu singen. So. Und also, wer macht denn das? Entschuldigung.
Muss man dann wollen, ne?
Wie halt so eine Art Meditation. So, ich bin da bei mir angekommen, jetzt wo ich weiß, dass ich hochsensibel bin, auch einfach vielleicht, um einmal ganz kurz zu verstehen, ey, wie geht's mir eigentlich heute? Wie fühle ich mich heute? Also so tiefenpsychologisch gedacht, jetzt weiß ich so. Damals war es einfach nur toll. Ich fühle mich gut, wenn ich Musik mache. Ich singe, tut so gut. Der ganze Körper entspannt sich. Das ist auch was total Psychologisches. Ich merke es heute noch, wenn es mir nicht gut geht, wie meine Stimme zugeht. Ich kriege die hohen Töne nicht mehr so. Also das war was extrem Meditatives, Musik zu machen. So hat es angefangen. Und als ich dann diese paar Songs, die ich dann irgendwann auf Deutsch hatte, ich habe anfangs auf Englisch geschrieben, irgendwann auf Deutsch, vorgespielt habe in Mannheim bei der Popakademie und auf einmal der Plattenvertrag reinkam und ein Management und auf einmal alle mit mir arbeiten wollten, da war ich so, oh, okay, dann machen wir das jetzt mal. Mal gucken, wie sich das anfühlt. Und seither mache ich es und ich liebe es sehr.
Wenn du an deine Kindheit zurückblickst, du bist immer noch eine junge Frau, es hört sich so an, so oh, Reise in die Vergangenheit, so lange ist es ja noch gar nicht her, aber was für Gefühle hast du?
Ich glaube, für mich fing, ich habe alles so ein bisschen nach hinten geschoben mit der Pubertät und so, also ich hatte wirklich eine extrem schöne und sehr friedliche, sehr harmonische, sehr unterstützende Kindheit, eben auch, weil meine Familie so ist, was auch nicht selbstverständlich ist, aber für mich ging der Trubel dann eben los, als ich gesagt habe, okay, auf einmal irgendwie wollen Menschen meine Musik hören. Das hatte ich gar nicht so geplant. Jetzt probiere ich das mal. Und da dann auf einmal nach Hamburg, nach Berlin zu ziehen, auf einmal all diese Menschen, das ging so schnell. Ich habe Blackouts von Monaten. Ich weiß nicht mehr, was ich mit 2016, 2017, keine Ahnung, was ich da gemacht habe, weil das so viel war auf einmal von eben dieser kompletten Ruhe in Ravensburg, in der, das ist keine Kleinstadt, aber
nein,
in der,
aber
so, das war so... So PC so und auf einmal in Berlin großes Becken, Musik, alle wollen was von dir, Touren, Support, hier, Nightliner, so. Also ich glaube, das war der krasse Moment, wo ich gemerkt habe, okay, ich verliere mich irgendwie.
Nun sagst du ja, du bist hochsensibel, das muss dann ja auch für dich eine Herausforderung gewesen sein, weil man muss ja auch ein gewisses dickes Fell sich erstmal erarbeiten. Das ist ein krasses Business und du wirst da auch ganz schön rangenommen. Du wirst dann irgendwie von A nach B nach C geschickt. Mhm. Du musst dann auch ein bisschen nicht nur das machen, was dein Herz sagt, sondern du musst auch ein bisschen funktionieren. So krass ist es einfach, glaube ich. Also so, das natürlich, wenn du dann immer besser und erfolgreicher wirst, kannst du das auch ein bisschen steuern. Mhm. Aber zu Beginn heißt es dann so, Lotte, jetzt musst du mal da und in den Talk und das und das und das. War das schwerer für dich, weil du hochsensibel bist?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass meine Hochsensibilität mich ja da auch zu befähigt, überhaupt so Songs zu schreiben und so tief in Gefühle reinzugehen, dass es eben Menschen so sehr bewegt, dass ich jetzt Gott sei Dank seit 4 Alben Musik machen kann. Ich war bei Sing Mein Song, das ist die größte Musikshow. So, das ist so krass. Das muss ich mir manchmal selber wieder irgendwie so bewusst machen, dass ich all das schon erreichen durfte und erleben durfte. Das heißt, meine Musik hat mich ja dahin gebracht und ich glaube, ohne meine Hochsensibilität hätte ich nicht da sein können. In dem Moment, als es losging, war ich einfach nur hungrig. Und es war extrem überfordernd, aber ich habe auch nicht genug bekommen. Ich glaube, du hast ja schon ein paar andere Künstlerinnen und Künstler hier gehabt. Man wird da süchtig danach, nach dem Stuff da. Das ist echt, Du gehst auf die Bühne, du
spannende
hast
Aussage,
riesen Angst. Und dann bist du unten und irgendwie bist du dankbar, dass es aufgehört hat, aber du willst auch direkt wieder rauf. So. Und das hört auch jetzt nicht auf. Also ich bin gerade so wenig auf der Bühne und es ist ganz komisch. Mein Körper irgendwie, der vermisst das Adrenalin. So, das ist wie so, als wäre ich nach diesen Hormonen abhängig. So. Ja.
Ist es auch die Energie? Ich glaube, das kann auch niemand nachempfinden, der nicht mal auf einer Bühne stand und positive Energie ausgetauscht hat mit dem Publikum. Ich glaube, da wird man auch süchtig nach, oder?
Also komplett. Und du lässt so los. Also ich glaube, deshalb vergleichen es viele auch eben mit so einem Rausch, weil du vergisst, was gestern war, was morgen sein wird. Es ist so, alles ist egal, weil im Moment ist einfach nur, du hörst den Bass, du hörst deine Stimme, dein Körper entspannt sich extrem beim Singen, die Leute rufen dir entgegen. Also es ist so mächtig. Ich weiß, ich würde voll gerne mal sehen, was im Körper so an Botenstoffen und Hormonen abgeht. Also es muss ein komplettes Feuerwerk sein.
Genau, ja, glaube ich. Ja. Dein Debütalbum Querfeldein, das ist 2017 erschienen. Korrigiere mich, wenn es nicht stimmt, da warst du 21. Du hast aber deinen ersten Labelvertrag bereits mit 19 eingetütet. Mhm. Stimmt das? Oder warst du jedenfalls, warst du sehr jung?
Guck, jetzt kommen meine Blackouts.
Die Blackouts.
So, ich habe so 2015 also, und kein Blatt. Ich habe alles in Songs aufgeschrieben. Daran
also 17 stimmt. Das steht ja überall mit dem Debütalbum.
Genau.
Ne? Und,
ich glaube, ich habe so 2016 oder so unterschrieben. Mhm. Also ein Jahr vorher.
Da hast du schon ein bisschen was erzählt eben, aber magst du nochmal das für Leute, die jetzt deine Karriere noch nicht so genau verfolgt haben? Du hast es ja gar nicht bewusst so forciert. Wie kam das? Du bist ja in Ravensburg damals noch zu Hause gewesen. Da ist jetzt nicht wie in Berlin, wo du irgendwie hier Label, ganz auch vielleicht Indie-Labels hast, wo man auch gezielt versucht, sich da vorzustellen. Und ja, ich möchte gerne Musik machen. Wie kam das? Also wie bist du entdeckt worden?
Ist echt. Ich muss eine Sache kurz vorneweg sagen. Ich glaube, ich bin sehr dankbar, dass ich es nie so arg wollte, weil ich so dankbar bin für jeden Tag, den ich es machen darf. Aber wenn es irgendwann weggeht, dann ist es auch okay. Weil es gibt so viele schöne Möglichkeiten und Wege, sein Leben zu leben. Und ich habe so viele Sachen, die ich noch machen will. Also deshalb, deshalb habe ich auch so eine Leichtigkeit in dem Ganzen. Und das macht es einfach
super.
Ein bisschen leichter.
Leichtigkeit ist das Tollste, was man haben kann.
Genau, kommt schon alles so. Kommt schon alles, wie es soll. Aber genau, ich habe angefangen, Musik zu machen, schon mit eben 12, 13 meine ersten Songs geschrieben, lange auf Englisch, irgendwann auf Deutsch. Und mit der deutschen Sprache hat sich dann irgendwas gedreht, dass Leute auf einmal anders hingehört haben und eben nicht nur meine Eltern und die Freunde so, sondern eben auf einmal auch Leute aus der Musikindustrie, und die fanden das dann sehr, sehr gut, die Sachen, die sie gehört haben, meinen so, hey, sowas gibt's noch nicht so richtig. Wir haben so ein paar deutschsprachige Künstler damals, Max Giesinger, Joris war gerade so ein bisschen da, eben klar, ältere Sandra Revolver und so gab's auch alle schon, aber noch nicht so viele Ladies. Und haben mich dann direkt gesigned und dachte ich so, ich probiere das jetzt mal. Ich gehe da mal rein, ich schau mal, was passiert. Ich habe mir dann mein Team so ein bisschen zusammengesucht. Management, das war das gleiche wie von Max Giesinger damals, die mich dann eben auch mit auf seine Touren genommen haben. Sony Columbia als Label-Team. Und so hat es dann irgendwie angefangen, dass ich aus Ravensburg nach Berlin gegangen bin, um da ein Album zu machen. Und ich wusste halt gar nichts. Also ich wusste nicht, wie ein Amp angeht. Ich wusste nichts von Vocal Sounds. Ich wusste nichts von Produktion. Ich wusste nur, ich schreibe Songs.
Nun hast du gesagt, du wolltest früher auch mal Ärztin werden und hattest andere, auch Schauspielerin war mal ein Berufswunsch. Du hast mal Philosophie angefangen zu studieren. Wie kam das denn? Weil du warst dann ja eine junge Frau, als es tatsächlich auch schon losging, wo du merktest, hey, da öffnen sich jetzt Türen. Ich kann tatsächlich versuchen, mit der Musik auch eine Karriere aufzubauen, von meiner Leidenschaft leben. Warum hast du trotzdem ein Studium angefangen? Was hat dich da motiviert?
Das war noch davor, also noch bevor ich quasi entdeckt wurde. Mensch, gesagt haben, wir geben dir Geld, mach ein Album. Noch da davor dachte ich, also hey, vielleicht will ich Ärztin werden, aber vielleicht auch nicht, weil die Musik ist irgendwie auch da jeden Tag. Und ich weiß, sobald ich irgendwie in der Medizin bin, ey, Leute, die Medizin studieren, da passiert nicht mehr viel anderes nebenbei, auf jeden Fall nicht mal nach zwei Semestern irgendwann. Dann dachte ich so, ich probiere es mal mit Philosophie. Weil wenn ich irgendwann in die Medizin gehe, und ich wollte in die Hirnforschung gehen dann, also so ein bisschen.
Super spannend.
Ja, ultra. Und ich wollte ja, also, ich war auch nicht dumm, weil ich habe ein 1-0-Abi gemacht. Ich war so ein richtiger kleiner Streber und ich dachte so, wenn ich was mache, dann was mich herausfordert. Und Gehirnforschung ist halt super unentdeckt, finde meines Erachtens noch. Da gibt es so viel, was wir nicht wissen.
Mega spannendes Thema. Und ich glaube, da, wenn man da noch mehr tiefer eintaucht, kann man auch ganz viel auch in Sachen Psychologie und Tiefenpsychologie noch rausfinden. Also super spannendes Thema.
Aber auch ein Thema, was, wenn man eben in die Forschung geht, viel mit Forschung zu tun hat, wie du schon sagst. Und ich dachte dann, okay, wenn ich dann da reingehe, ich überdenke viel, du merkst schon, ich bin ein bisschen verkopft. Wenn ich dann da reingehe, dann gehe ich in die Forschung, dann werden so Sachen wie Embryonalforschung interessant. Und dann wird so ein Thema wie Ethik, Moral, was sind meine Grundsätze von meinem Handeln, interessant, weil ich eben lange eben christlich war als Kind, dann eben auf einmal nicht mehr so. Dann so, woran halte ich mich denn jetzt fest? Weil die Bibel sagt mir nicht, was ich meines Erachtens jetzt nicht mehr, was ich machen soll. Also was sind dann jetzt meine Gebote, so nach dem Motto, woran will ich mich orientieren? Deshalb bin ich dann in die Philosophie gegangen, in die Forschung, nicht in die Forschung, ins Studium, um dann festzustellen, dass sie dir halt keine Antworten geben. Du lernst halt nur Fragen zu stellen. Ja. Und dann war ich so toll. Von Fragen habe ich schon genug. Und dann habe ich das wieder abgebrochen.
Aber
so.
Spannend, du sagst, du bist religiös aufgewachsen. Also deine Eltern haben dann auch morgens mit euch oder beim Essen mal gebetet. Oder wie hat sich das geäußert, dass man religiös aufwächst? Ich höre jetzt nicht raus, dass es irgendwie krass war. Es gibt ja auch so ganz fanatisch religiöse Familien, wo man dann auch teilweise auch ein Traumata wegzieht. Ne? Weil Gottchen. Das, nein. Also das ist ja bei dir nicht der Fall. Nee. Aber du bist klassisch religiös schon aufgewachsen.
Ich bin sehr
Kirchgang.
Ja, genau. Ganz klassisch, aber ganz frei auch. Also meine Eltern haben mich zum Beispiel nicht getauft und auch meine Geschwister nicht, sondern die meinten halt so, ey, wenn ihr irgendwann getauft werden wollt, dann könnt ihr das machen. Mit 9 war ich dann so, irgendwie alle meine Freunde sind getauft, wir waren trotzdem auch jeden Sonntag in der Kirche, so, ich will auch getauft sein, einfach damit ich dazugehöre, weil irgendwie alle machen das, ich will das auch machen. Und so war das, also es war sehr selbstgewählt und ich bin dann irgendwann auch selbstgewählt in eine deutlich intensivere Gemeinde gegangen, ohne meine Eltern, wo es dann irgendwie, da habe ich dann angefangen so ein bisschen zu zweifeln, weil die Regeln deutlich krasser waren mit, was alles eine Sünde ist und wo ich einfach überhaupt nicht dahinter stehen kann. Aber im Moment dieses, oh, wie schön ist es, dazu zu gehören und das alles so intensiv und so viel Musik auch,
ja,
und da was ist
gemeinsames
es?
Singen.
Genau.
Auch zum Beispiel.
Genau, voll. Also mein Körper war so, wow, ich bin hier zu Hause, so, aber in meinem Kopf war so, warum soll es eine Sünde sein, wenn ich eine Frau liebe? Warum soll es eine Sünde sein, wenn ich die Pille nehme? So, also all solche Sachen, wo ich war so, ich weiß es nicht. Um dann irgendwann komplett Abschied zu nehmen von dem und so ein bisschen zu gucken, ey, was geht da im Buddhismus so ab,
ja,
und
also,
wie denken andere Menschen?
Wer, würde ich nicht jetzt gerne von dir wissen. Also du hast dann einen Struggle gehabt und bist jetzt auf der Suche nach irgendwas, weil da kann ich zu sagen, ich glaube auch nicht an die Institution Kirche. Ich glaube auf jeden Fall an was Göttliches im Universum, in uns allen. Das hört sich immer so ein bisschen verbrämt, esoterisch an, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Bist du auf der Suche gerade oder hast du im Buddhismus vielleicht schon was entdeckt, was dich auch ein bisschen positiv triggert? Oder wie würdest du sagen, ist da gerade dein Ist-Zustand, was so Glauben angeht? Weil ja, ist ein Riesenthema, ne? Für
das ist
viele.
Ein Riesenthema. Und das Ding ist, ich habe mich nie wieder so sicher und so geborgen gefühlt wie in den Zeiten, in denen ich sehr religiös war. Weil ich so ein Grundvertrauen darin hatte, dass da jemand ist, der auf mich aufpasst. Und wenn ich morgens aufgestanden bin, dann hatte ich keine Anxiety oder keine Panikattacken, weil ich wusste, nee, da kümmert sich jemand so. Und deshalb, ich habe die Sehnsucht in mir drin, ich will was finden, aber alles, was so krass menschgemacht ist und auch so gegen den Mensch gemacht ist, damit kann ich mich nicht vereinbaren. Und dann, ich weiß es nicht, ehrlicherweise. Ich weiß nur, dass da schon meines Erachtens mehr sein muss, irgendwie.
Sehe ich genauso wie du. Was mich halt auch so negativ triggert, ist, dass leider im Namen der Religion und des Glaubens und von Göttern eben Kriege auch vom Zaun gezogen werden und dass sich Menschen hassen deswegen und dass Menschen teilweise getötet werden, weil sie eine andere Religion haben oder weil sie eine Todsünde begehen. Das ist für mich ein Grund, mich von dem zu verabschieden, und deswegen habe ich es auch vor vielen Jahren gemacht, aber trotzdem glaube ich, wie gesagt, an was Göttliches. Gab es für dich irgendeine Schattenseite, dass du doch auch als junge Frau dann schon erfolgreich geworden bist? Weil ich glaube, das ist auch ambivalent, wie so vieles im Leben. Viele sagen, die ich auch schon gesprochen habe, die sagen, dass sie waren froh, dass sie erst mit Ende 20 ihren ersten Erfolg hatten, weil das war schon overwhelming. Man ist da schon ganz schön gefordert, wenn man im Fokus steht. Wie siehst du das jetzt mit ein bisschen Abstand? War das schon fein so, oder?
Also es war fein, wie es war, und ich würde es auch nicht ändern. Ich bin aber auch froh, dass ich jetzt bin und nicht in der Zeit wie damals in so einer Dauerschleife festhängt. Also ich habe diese ersten zwei Alben gemacht und es war alles viel, es war alles schnell, es waren lauter Touren, riesen Konzerte, auch ich stand vor irgendwie Karlsruhe, das Fest, keine Ahnung, was sind da, 40.000 Leute, das kann dein Körper gar nicht verarbeiten, vor allem wenn das so schnell geht, also das Metronom war einfach viel zu schnell auf alles gestellt. Aber ich wollte ja auch alles mitnehmen, also keiner hat mich zu irgendwas gezwungen, ich hatte ja voll Bock drauf. Aber an irgendeinem Punkt stand ich dann da und hatte dieses zweite Album rausgebracht und war so, wer ist die Frau auf dem Plakat und warum bin ich trauriger als je zuvor? Und warum macht mich das überhaupt gar nicht glücklich? Warum gehe ich jeden Abend allein schlafen? Warum habe ich meine Familie seit 4 Wochen nicht mehr zurückgerufen? Warum, wie bin ich an diesem Punkt gekommen, dass ich die da oben sein will, aber ich sie irgendwie einfach nicht sein kann oder sie macht mich nicht glücklich so? Und dann habe ich irgendwann angefangen, den Erfolg für mich neu zu definieren. Und eben, ich hatte einen ganz, ich weiß nicht, ob wir so viel Zeit haben, aber ich hatte so ein einprägendes Erlebnis. Ja, ne? Ich bin nach Hause gefahren, weil ich war so oft krank damals auch. Was nennen das jetzt inzwischen, die Wandermacke? Also der Körper wird krank, wenn er das nicht mehr, also im Kopf nicht mehr irgendwie tragen kann.
Also du hast verschiedene, dann hast du mal eine Grippe gehabt, dann hast du mal, also alles mögliche.
Ich hatte jeden Tag Kopfweh zum Beispiel. Okay. So, dann hatte ich irgendwann, was war denn das nächste? So ein Tinnitus. Also es waren immer irgendwie so
Der
Stress.
Körper hat sich bemerkbar.
Genau, er war so, halt, stopp.
Lotte. Warte. Mama
so,
halblang.
Nämlich zu meiner Mama und meinte so, und wir haben halt immer alles gecheckt, ne? Und ach genau, Magen, wie heißt das? Ich habe voll krass abgenommen. So, ich hatte so eine Magenschleimhautentzündung. Genau. Und wir haben halt alles gecheckt, immer meine Mamas Ärztin, wie gesagt, Blut abgenommen, hier, wie heißt das Ding? Magenspiegelung, Darmspiegelung, ja, alles.
Das ist schon richtig.
Ja, komplett. Wir hatten halt so keine Ahnung, was da drin los ist. Und muss man einfach mal alles checken. Und wir haben aber nichts gefunden. Und irgendwann meinte Mama zu mir so, hey, guck mal, vielleicht musst du anfangen, das Leben ein bisschen mehr zu sehen wie so ein richtig stabiler Tisch. Der steht auf drei Beinen und dann wackelt er nicht so. Aber du stehst gerade eben eigentlich nur auf einem Bein. Und das stimmt halt, ich habe alles. Ich dachte, ich werde dann erfolgreich und auch habe irgendwie das Glück auch mit so einem finanziellen Erfolg verbunden. Ich werde dann erfolgreich, wenn ich ganz viel Zeit auf dieses eine Tischbein, ganz viel Energie in dieses eine Tischbein stecke. Und es war halt, ich war einfach komplett aus der Balance. Und irgendwann meinte sie so, ey, du musst eben anfangen, das ein bisschen aufzuteilen. Finde noch zwei andere Sachen, die dir auch was bedeuten. Und dann habe ich angefangen so, okay, ich stecke wieder mehr Zeit, mehr Energie in meine Beziehungen zu meiner Familie. Vielleicht gibt's auch mal jemanden da draußen, mit dem ich das Leben teilen will, mit dem ich mein Glück teilen will. Und eben als drittes Tischbein, dann mache ich jetzt gerade eben viel Arbeit für Terre des Hommes, die Kinderhilfsorganisation, eben auch was nicht auf mich wieder einzahlt.
Eben, weil wo so, du andere Menschen, andere junge Seelen glücklich machst, du hilfst denen.
Ja.
Aber ist das für dich schon irgendwie eine Herausforderung dann mit dieser Ambivalenz? Ich weiß, das ist ein Wort, das ich jetzt schon fünfmal benutzt habe, aber ich glaube, das ist ganz interessant bei dir an deiner Vita, dass du dieses Gefühl erstmal verarbeiten musstest, weil viele sagen, ey, was hast du denn jetzt für ein Problem, Lotte? Das ist doch so toll, du bist jung, du siehst gut aus, du bist begabt, du hast Erfolg. Wo ist denn jetzt dein Problem? Warum hast du denn irgendwelche, was ist denn da los? Von wegen, du bist ja undankbar, du weißt, was ich sagen will. Also ist das dir manchmal selbst komisch vorgekommen, dass du dich dann trotzdem nicht wohlgefühlt hast und nicht happy warst? Dass du sagst, es fehlt mir einfach was, das ist nicht das, was ich will.
So ganz kurz, also ganz kurz so dieses, warum kriegst du es denn nicht hin? So, was ist denn dein scheiß Problem? So, und ich war jetzt ja auch nicht irgendwie hier Rihanna erfolgreich, weißt du?
Nein,
so, ich habe halt
klar,
ein paar Shows gespielt, die irgendwie ganz gut liefen und waren ein paar guten Fernsehshows, sondern, aber dann guckt man einmal nach rechts und nach links und dann, das kannst du wirklich, glaube ich, jede Künstlerin, jeden Künstler fragen. Wenn die einmal da oben stehen, sagen sie, ich war noch nie so unglücklich. Und ich merke jetzt, wo ich mir die Zeit genommen habe, ich habe gerade ein Album gemacht, das dritte, wo ich mich einmal komplett von innen nach außen gedreht habe, wo ich einmal versucht habe, nicht den Menschen zu gefallen. Ich habe Songs geschrieben über all die Dinge, die ich keinem erzähle, über sexualisierte Gewalt, über Depression, über meine Rolle als Frau und so weiter. Ich habe das rausgebracht, auf einmal merke ich bin viel mehr als mein Erfolg. Das Album ist lange nicht so gut gestreamt wie alles davor, aber Menschen verbinden sich auf einmal mit mir. Ich kriege eine ganz andere Tiefe in meinem Dasein. Ich bin viel breiter aufgestellt. Ich kriege auf einmal Anfragen für Talkshows, weil Menschen sich dafür interessieren, was ich denke, nicht nur dafür, wie viele Menschen ich auf die Bühne bringe und so. Also es ist irgendwie eine ganz andere Art von Selbstliebe entstanden durch den ganzen Prozess und da bin ich extrem dankbar für.
Das ist ein sehr, sehr schönes und wichtiges Wort, finde ich, mit der Selbstliebe. Du hast in einem Interview mal gesagt, dass du es sehr wichtig findest, zu wissen, wer man ist.
Mhm.
Weißt du heute, Anfang 2024, schon, wer du bist oder bist du noch immer auf der Suche und du bist dabei herauszufinden, wer Lotte wirklich ist? Das ist natürlich eine hochphilosophische Frage. Ne? Bam, in your face.
Ich weiß es viel mehr als vor 3-4 Jahren, bevor ich dieses krasse Album gemacht habe. Ich weiß es viel mehr und vor allem definiere ich mich selbst nicht mehr durch meinen Erfolg, durch Zahlen, sondern ich merke viel mehr, dass mir wichtig ist, dass ich eine Person bin, die zuhören kann, die Freundschaften hat, die eine Familie hat. So, also das sind auf einmal die Werte, die für mich viel, viel höher sitzen und mir über meine eigenen Werte klar zu werden, das ist, glaube ich, das ist passiert. Keine Ahnung, wie mein nächstes Album klingt. I don't know. Vielleicht werde ich irgendwann doch Schauspielerin. Kann sein. Vielleicht mache ich irgendwann eine Kaffeebar auf.
Oder du machst doch noch ein Studium, ne? Mehr bist Ärztin. Oder machst doch nochmal Hirnforschung.
Genau. Das ist aber egal, weil das ist mein Job, das ist ja nicht, wer ich bin.
Nun ist dieses Wort Erfolg, da hast du ja auch schon, finde ich, sehr schlau drüber gesagt, dass es eben nicht nur darum gehen kann, wie viele Songs von dir millionenfach gestreamt werden oder ob du jetzt so und so viel Kohle auf dem Konto hast. Erfolg setzt sich ja aus vielen Dingen zusammen. Und ich finde, man kann auch ein tolles, erfolgreiches Leben geführt haben, wenn man kein großes Geld verdient. Aber was ist denn für dich ein Erfolg? Nochmal, du bist noch eine sehr junge Frau, du kannst noch so viel rocken, so viel erleben. Das ist ja erst der Anfang. Aber was ist denn mit 28 für dich jetzt so die Definition Erfolg?
Ich will mich künstlerisch selbst verwirklichen dürfen und auch den Platz und die Plattform dafür haben. Also das gehört für mich schon mit dazu, weil ich das brauche, um zu funktionieren. Ich muss Songs schreiben. Und klar, es ist schön, wenn ein paar Leute die anhören. So, das wäre schade, wenn sie irgendwie auf meinem Handy verrotten. So, Das ist das eine, aber das andere ist auch, dass ich nicht so süchtig danach werden möchte, dass ich vergesse, Zeit mit Menschen zu verbringen, die mir wichtig sind und die Möglichkeit zu haben, auch das Glück oder was eben daraus hervorgeht, mit Menschen zu teilen. Also ich habe mich das heute Morgen gefragt, weil meine Eltern so, die leben halt in Ravensburg und die haben so eben irgendwie als Ärztin, mein Papa ist Anwalt, die haben so ein richtig stabiles Leben. Aber ich dachte immer so, oh, ich muss irgendwas Verrücktes machen und erfolgreich werden und so. Aber ich frage mich, vielleicht ist Erfolg auch einfach, dass man eine tolle Familie hat und wie mein Papa, wir sind 4 Kinder, der geht bei jedem Kind, egal wann, immer dran, der geht aus jeder Besprechung raus, weil er halt uns als Priorität hat. Und vielleicht ist das Erfolg, jemanden so zu lieben, dass man alles andere dafür zurückstellt. Also keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Finde ich ein sehr schönes Bild und das machen leider die wenigsten.
Ja.
Ist so, also das ist ein großes Kompliment an euch alle, dass Papa dann auch wirklich eine Sitzung unterbricht. Du sagst eine strukturierte Familie, hast du denn schon festgestellt, dass du es auch so ein bisschen verinnerlicht hast, dass du auch klare Life-Goals hast oder bist du eigentlich vom Wesen eher eine Frau, die sagt, möchte ich eigentlich gar nicht, ich finde es so toll, auch mal mit dem Flow zu gehen, einfach zu gucken, was passiert, wenn ich diese Tür mal öffne, weil es gibt ja auch sehr strukturierte Menschen, die so klare Pläne haben, die möchten ja. In 10 Jahren dann irgendwie Mann und Kind und in 20 Jahren möchte ich dann das Album und dann wie so und dat und am besten dann irgendwie mit 50 ein schönes Häuschen irgendwie in, keine Ahnung, in der Sonne oder so.
Lähmungen.
Nee, warte, das ist eben, einige kriegen da Gänsehaut, weil sie es schrecklich finden, andere sagen, ja, genau so.
Nee, ich glaube, das wäre das Ende der Kunst. So, ich muss, glaube ich, immer weiter mich in Umstände begeben, wo ich aus meiner Komfortzone raus bin, wo ich nicht sicher bin, wo ich nicht weiß, vielleicht auch manchmal nicht weiß, wie ich übermorgen meine Miete bezahlen werde. Hoffentlich geht's nicht so weit bergab, aber hoffentlich geht's auch nicht immer einfach nur easy. Klüsen hat es irgendwo in einem Song, was sagt er da? Wenn es von alleine geht, geht's meistens bergab. Also du musst dich echt so, ich finde, das macht auch gute Kunst aus, irgendwie eben nicht nur das zu machen, was alle anderen machen, sondern weiter rausschwimmen, andere Sachen ausprobieren. Und da, wenn ich so ein Leben so gestaffelt hätte bis irgendwie Ende, dann, also das ist ein komplettes Korsett für mich, würde das nicht funktionieren.
Du hast Kämpfe durchkämpfen müssen, Depressionen hast du schon erwähnt, du hast viel in deinem Album, was 22 erschienen ist, von dir preisgegeben. War es so, dass du auch als junges Mädchen, als junge Frau schon auch Zeiten hattest, wo du sehr stark warst, sehr fokussiert und auch auf deine innere Kraft vertraut hast und dann auf einmal in ein Loch gefallen bist und total an dir selbst gezweifelt hast? Oder war so eine Grundstärke eigentlich immer in dir, die dich auch getragen hat über so Tiefs? Auch wenn es dir mal richtig scheiße ging und du Depressionen hattest und ganz düstere Gedanken hattest?
Nö, ich glaube mir, ich habe irgendwie so ein Licht in mir drin, dass es nie ganz dunkel wird. Also ich habe das Thema Depression insofern in meinem Leben gesehen, als dass eine Person, die mir sehr nahe stand, Depression hatte und ich als hochsensible Person quasi mit reingesprungen bin.
Okay, gut, dass du das nochmal definierst.
Genau, ich selber habe es, dadurch habe ich es auf jeden Fall sehr, sehr stark mitgefühlt, viel stärker, als ich sowas hätte fühlen wollen, aber es ging nicht erstmal
okay.
Von mir aus.
Also es war nicht, dass du, okay,
nee, weil... Ich habe anders schlimme Sachen erlebt, ich habe sexualisierte Gewalt erlebt, das war Horror für mich, das habe ich lange gebraucht, um irgendwie da wieder so ein... eher weniger ein Glauben an mich selbst, aber ein Glauben an die Menschheit.
An das Gute, ne?
Ja, genau, eben. So eklig und egal.
Nee, ich glaube da, also das ist das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann. Ja. Und es gibt ja, also für Frauen ist es grauenhaft, für Männer kann es auch passieren, ne? Also
komplett. Das ist komplett.
Also egal, ob es jetzt irgendwie auch vielleicht eine dominante Frau ist, die dann den Mann sexuell erniedrigt, gibt es natürlich auch einen Homosexuellen oder einen Lesbischen. Aber ich glaube, das ist eines der schlimmsten Sachen überhaupt, weil...
Wenn dein Nein nicht gehört wird, wenn deine Grenze
so krass,
einfach, du merkst einfach, das, also ganz... Egal, so, aber da habe ich eben den Glauben an die Menschheit zurückgewinnen müssen, aber ehrlicherweise an mich selber. Ich weiß irgendwie, dass das immer läuft. Ich werde irgendwie immer was finden, wo ich hingehöre und irgendwo habe ich vielleicht kommt es auch aus dieser gläubigen Kindheit raus, dass ich weiß, es kommt schon alles so, wie es kommen soll. Und ich werde meinen Platz finden und vielleicht ist es der auf der Bühne, vielleicht ist es irgendwann auch der, keine Ahnung, vielleicht bin ich irgendwann Mama, so.
Ja.
Auch cool.
Aber du hast ein Urvertrauen, würdest du sagen. Du hast das Licht, wie du es nennst, in dir, was ich auch was ganz Tolles finde, dass man ein Urvertrauen hat, auf das man sich dann auch berufen kann, wenn es einmal nicht so gut geht.
Bin ich sehr dankbar für.
Selbstliebe, nochmal dieses schöne Wort. Wann würdest du denn sagen, hast du das erste Mal es geschafft, dich einigermaßen anzunehmen? Weil ich glaube, auch das schafft kein Mensch, sich komplett anzunehmen. Jeder hat Struggles und mag irgendwas nicht an sich und hadert. Wann würdest du sagen, war es bei dir so, dass du sagst, ich finde mich gut, so wie ich bin.
Ich glaube als Kind, ehrlicherweise, ja, bevor irgendwie die ganze Dreckswelt auf
alles in versaut
mein,
hat,
in mein hochsensibles Herz eingedrungen ist. Das so. Und dann kommt natürlich die Pubertät, da fühlt man sich zu fett. Ich war ein Jahr in den USA auch, da habe ich extrem zugenommen, es hat mir nicht so gut getan.
Zu viel Junkfood oder was war
ja,
das Thema?
Ey, die Peanut Butter, ich liebe Peanut Butter, ich kann nicht anders, ich kann nicht Nein sagen. Und da hatten die so, die hatten im Gefrierschrank, hatten die so Schokokühlchen mit so einem flüssigen Kern und den musstest du nur 3 Minuten in die Mikrowelle machen und ich war den ganzen Nachmittag alleine, also egal.
Du, eine weitere Frage.
Das war schnell, egal. So, und dann diesen richtig großen Schritt habe ich gemacht mit eben, woran hältst du dich fest, wenn alles zerbricht, mein drittes Album, wo ich davor gemerkt habe, so, ich habe mich mit allen Texten auch in den beiden Alben davor so ganz arg versteckt. Ich habe so nie erzählt, über wen ein Song ging. Ich habe so, ja, es ist ein Love-Song, aber mehr nicht, dass es da darum ging, dass ich mich in einen Mann verliebt, der eine Freundin hatte, habe ich jetzt nicht erzählt. So. Und mit diesem dritten Album dann eben rauszugehen, zu sagen, ja, ich habe das erlebt und ja, so fühle ich. Und nein, ich will auch manchmal einfach mit einem Typen nach Hause gehen und nicht danach eine Beziehung anfangen. So, also eben diese ganzen Sachen.
Einfach mal Spaß haben,
einfach
Menno.
So, genau, so, fuck it. So das alles. Und da danach habe ich gemerkt, das war krass, weil ich habe dieses Album rausgebracht mit extrem viel Herzrasen. Ich war eben bei Sing Meinen Song. Ich habe im Fernsehen vor Hunderttausenden von Leuten, so wie ich, performt und habe angefangen zu weinen, weil es mir so Angst gemacht hat, über so ein privates Thema zu singen. Danach habe ich mich so frei gefühlt. Es ist so wirklich so einfach, ich habe einmal alles erzählt, was man über mich eventuell hätte rausfinden können. Und dann war es so, ja, und was jetzt noch? Ich wurde ganz oft gefragt, ob ich mich nicht verletzlich mache. Also, ja, was soll denn jemand sagen? Du Dumme,
genau,
dass du so fühlst. So, nee, das bin ich.
Aber
so,
es ist auch traurig, oder? Dass ich finde, dass Verletzlichkeit empfinde ich als was Wunderbares. Das kommt ja auch mit dem Wort Empathie. Das ist ja eine Kategorie. Das ist für viele Menschen scheinbar ein Makel ist, wenn man verletzbar ist, ne? Also, oder verletzlich sich zeigt. Das finde ich traurig. Aber das ist, glaube ich, auch bezeichnend für unsere doch sehr roughe Welt, die wir haben.
Aber ich habe das Gefühl, dass es sich immer mehr dahin entwickelt, dass es angenommen wird. Und also das, ich finde auch so Mental Health war so Gott sei Dank, so ein Trendthema in den letzten Jahren. Also es ist immer mehr Leute, die nach außen gehen und eben auch von ihren Zweifeln, ihren gesundheitlichen, psychischen Problemen erzählen. Und so ist ja voll das Ding geworden, was Gott sei Dank jetzt endlich passiert.
Was ist für dich das Schönste im Jahr 2024, eine junge Frau zu sein? Und wann empfindest du es manchmal echt als krass herausfordernd? Weil wir leben schon generellen krassen Zeiten. Ich sag jetzt nicht irgendwie, was auf der Welt passiert, das wissen wir alle. Es ist eine sehr herausfordernde Zeit, aber ich finde auch diese ganze Social-Media-Welt, diese Schnelllebigkeit, da bin ich echt manchmal froh, dass ich schon einen Tacken älter bin, weil ich bin halt noch analog aufgewachsen. Was würdest du sagen? Also was ist richtig geil, irgendwie jung zu sein in dieser Zeit und was findest du doch manchmal ziemlich nervig?
Also ich bin sehr dankbar, dass ich in einer Zeit wie jetzt lebe, weil ich als Frau im Vergleich zu der Vergangenheit schon einfach viel mehr einfach machen kann. Ich habe meine Rechte, ich bin frei, ich werde nicht dafür verbrannt, wenn ich mit irgendwelchen Männern ins Bett gehe.
Jetzt bist du aber weit in die Vergangenheit zurück.
Ja, nein, aber wenn man es mal so auf ganz rausgezoomt sagt, so, ich glaube, finde, wir haben extrem viel erreicht in den letzten Jahren. Es ist noch lange nicht da, wo es hingehört, so, aber ich bin verhältnismäßig frei und darf eine Karriere führen, wie ich es möchte. Ich bin mein eigener Chef. Wie cool ist das denn?
Das ist super.
So, also das ist alles so. Das sind eigentlich, wenn ich aufs Gute gucke, sind sehr, sehr viele gute Sachen da. Ich merke, was mir so ein bisschen Stress macht, ist irgendwie Alter, obwohl ich jetzt also 28 bin. Ich weiß, aber ich muss es einmal sagen. Weil
ja,
leider,
du, ich finde das, bitte, hau raus.
Es ist so irgendwie so, George Clooney ist so sexiest man alive, weil er gut gealtert ist, aber es gibt so wenig Frauen, die im Alter so strahlen dürfen, weil unsere Gesellschaft das noch nicht irgendwie gecheckt hat, wie wunderschön Frauen sind, auch wenn sie altern so. Und ich finde, da merke ich so, kriege ich, wenn ich mich auch mit anderen Frauen unterhalte, die so in meinem Alter sind oder Richtung 30, 35, kriege ich so ein bisschen Herzrasen, weil ich das Gefühl habe, ich habe jetzt noch so 3 Jahre, muss richtig ablegen und so und richtig was raushauen, weil danach bin ich irgendwie weg vom Fenster. Und das ist so ein komisches, ich merke, ich habe echt viele Gespräche mit anderen Frauen in meinem Alter, die sagen so, ey, bis 30 musst du richtig durchziehen, weil danach wird es immer schwieriger. So, und das ist so, das war so ein Stress. Nee,
ich wusste nicht, dass
ich so eine tickende Uhr habe, die kam auf einmal, die wurde mir jetzt da hingelegt, ich so, mach die wieder weg.
Das finde ich total spannend, aber auch ein bisschen schockiert mich das, weil ich dachte, da hätte sich jetzt auch durch die ganzen Diskussionen, die wir geführt haben, jetzt in den letzten Jahren auch so, was das Thema Altersdiskriminierung angeht und die Diversity, und dass eben auch ältere und alte Leute cool sein können. Und ich sag, für mich ist so ein Role Model, so eine Helen Mirren und Meryl Streep, das sind natürlich weniger, aber die strahlen auch noch mit 70 plus. Da sage ich Mensch, schaut doch mal, wie toll diese Frauen sind. Und aber das ist leider natürlich nicht genug. Es müsste noch viel mehr Vorbilder geben.
Trotzdem hat sich so eine Madonna ihr Gesicht einmal umräumen lassen, als wäre sie wieder 19. So.
Da merkst du mal, wie dieser Struggle ist. Aber da habe ich auch schon mal mit Promis drüber gesprochen. Ich finde, da ist Madonna, tut sie mir leid, weil egal, was sie macht, sie würde immer flehen. Wenn sie jetzt mit Falten auf der Bühne stehen würde, würden auch alle sagen, boah, die Oma, was will die denn? Das kann man ja gar nicht ertragen. So ist sie gerupft und gemacht. Oh, wie peinlich ist das denn? Die versucht auf 20 zu machen, die alte Oma. Weißt du, was ich meine? Das ist so undankbar. Ja. Du, egal, was du machst, wenn du so im Fokus stehst, gerade wenn du so als Popstar im Fokus stehst, das ist, glaube ich, arg krass. Aber du sagst, es ist weiterhin noch so ein Thema mit der 30 grade. Und so.
Okay. Vielleicht auch nur, weil ich jetzt gerade 28 bin. Ich weiß nicht, wie es vor 5 Jahren war und ich weiß auch nicht, wie es in 5 Jahren sein wird im Vergleich. Ich bin nur gerade selber auf einmal jetzt in diesem Alter, wo ich merke, auf einmal so, weiß ich nicht, irgendwas ist ein bisschen anders als vor 5 Jahren.
Also so Schnacks wie 40 ist das neue 30 und so, das findest du dann eher so ein bisschen albern und aufgesetzt, weil das ist so ein bisschen, was ich immer so raushöre, dass eben auch viele Frauen sagen, nee, Mensch und toll und man schaut ja auch an, wie toll Frauen auch noch mit 40 aussehen, obwohl sie sich nicht das Gesicht umräumen lassen oder sonst was machen lassen. Das, glaube ich, ist ein bisschen am Bröckeln. Also ich will dir ja Mut machen,
das ist
ne
gut.
Und so. Also ich glaube nicht, dass du da Angst haben musst und es gibt so tolle Frauen auch noch mit 40, 50 plus, die strahlen und die auch authentisch bleiben. Insofern, Lotte,
vielleicht ist eine subjektive Wahrnehmung, weil ich da gerade so reinrolle, weil ich gerade in dieses Alter komme, wo auf einmal in meinem Umfeld solche Gespräche stattfinden. Bisher hatte ich die halt nicht. So, aber
interessant, dass du dann sagst, dass eben auch Frauen in deinem Alter dann auch diese Ängste und Sorgen haben und dass du dadurch ja auch erst damit konfrontiert worden bist jetzt. Ne?
Ja.
Krass.
Ja.
Wir nehmen ja vieles im Leben oft als sehr selbstverständlich. Hast du manchmal Tools, dass du dich so ein bisschen konditionierst, um auch mal innezugehen in dich und zu sagen, Mensch, ich kann so dankbar sein, auch wenn ich meine Struggles habe und auch wenn es mir mal scheiße geht, eigentlich geht's mir so gut. Hast du das ganz bewusst mal oder musst du dich manchmal selbst zwingen dazu?
Gerade mein Umfeld total. Also ich bin super eng mit meiner kleinen Schwester zum Beispiel oder auch mein Freund. Ich finde, das sind so Menschen, die sind auch nicht im Musikbusiness, die haben ganz anderes Metronom, um wieder zum Takt zurückzukommen. Das ist alles ein bisschen langsamer. Und das ist dann so, ich weiß es nicht, so während ich morgens aufstehe und denke, ich muss direkt die Welt retten und irgendwie noch 5 Songs schreiben, irgendwie macht mein Freund erstmal so eine gute Jazzplatte an und macht einen Kaffee so. Und dann merke ich so, okay, das erinnert mich schon mal daran, dass ich nicht dieses Tempo haben muss, was das Musikbusiness hat. Also ich finde einfach für mich so aus der Blase manchmal rauszukommen und zu gucken, hey, es geht auch anders, das hilft mir voll, aber ich bin auch total in Meditation, Stricken, Yoga, alles, was mich ein bisschen vom Bildschirm wegholt.
Ich komme nochmal aufs Thema Social Media Ära zurück. Würdest du auch sagen, das ist gerade für junge Frauen, auch für Mädchen einfach schon eine krasse Herausforderung, diesem ewigen Vergleich ausgesetzt zu sein? Man kann sich dem ja entziehen, und indem man sagt, ich mache jetzt mal Detox von Social Media. Viele halten es dann aber auch nur einen Tag durch. Du brauchst es auch für deinen Job. Ist das ein süßes Gift? Findest du das ätzend, dass man dann immer im Vergleich steht? Oder siehst du das inzwischen mit einer gewissen Coolness und emanzipiert?
Ich glaube, es ist für alle richtig, egal ob es Frauen oder Männer sind. Ich glaube, es ist für alle richtig hart, weil man sieht einfach nur das Beste in der Regel von den Leuten.
Tell me more, ne? Ich bin ja auch. Also auch wenn ich schon älter bin, ich bin auch bei Social Media und manchmal denke ich, nee, ich muss das alles filtern, weil ich habe keinen Bock, immer irgendwie nur die durchtrainiertesten Typen da präsentiert zu bekommen. Wie sehe ich aus, ne? Das ist scheiße.
Ja, oder die Busy-Leute, so, also ich glaube, das ist für alle schwer und ich wünsche mir manchmal, dass einfach irgendwie TikTok einmal explodiert, weil es auch ich finde es auch so unsexy, dass man sich inzwischen als Künstlerin, als Künstler so selbst vermarkten muss. Stell dir mal vor, die Beatles hätten das gemacht. Hey, könnt ihr bitte mein Reel anhören, damit ich einen guten Algorithmus habe, damit mein Song besser gestreamt wird? Wie erbärmlich. Es ist so eklig. Weißt du, was ich meine? So, es ist so würdelos.
Finde ich total spannend, dass du das sagst, weil ich habe auch schon von Leuten gehört, dass die es ja eigentlich ganz cool finden, dass man eben das heute auch selbst steuern kann, weil klar, noch vor 10, 15, 20 Jahren, da brauchten Celebrities natürlich auch die Presse. Auch heute ist es natürlich immer noch eine Win-Win-Situation, wenn du bei bestimmten Medien erscheinst, hast du mehr Reichweite. Aber du kannst natürlich durch Social Media auch sehr viel steuern. Aber ich höre raus, du findest es dann eher, also es muss authentisch sein. Aber wenn das heißt, wenn dann das Label sagt, so Leute, jetzt musst du nochmal 5 Reels einsprechen, das kann schon nervig sein.
Ja, ich glaube, mir ist einfach die Grundfrequenz zu hoch. Ich finde, so grundsätzlich ist es total gut, dass man nicht auf die großen Player angewiesen ist. Und wenn man irgendwie so ein 10, 20 Jahre zurückguckt, irgendwie war es auch nicht cool, dass dann irgendwie die alten weißen Männer einem dann irgendwie so, hier, zieh mal das Top an und dann irgendwie
dreh dich doch nochmal
im Kreis.
Und du musst abnehmen, dein Hintern ist so fett. Du, sowas wurde in den 80er, 90er noch knallhart gesagt.
Genau, also ich sage nicht, dass das besser ist, aber mir ist es so einfach zu viel Grundrauschen. Es ist so jeden Tag ballern, bam, 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 damit man irgendwie durch diese Masse an Informationen durchkommt. Weil eben auch, wenn dann mal was gut läuft, es auch gar nicht durch Spotify und so gar nicht mehr dementsprechend halt gewertet wird. Also es kommt gar nicht mehr das bei mir an. Ich merke ja auch von 2017 erstes Album bis jetzt irgendwie 2022, 2023, 2024. Das heißt, also es dreht sich alles. Mhm. Ja.
Aber nochmal zur der Frage, also du dieses Resetten und dass du irgendwie das Positive und das Schöne im Leben siehst, da helfen dir deine Freunde dann in der Circle bei, ne? Dass du so aus dieser manchmal Work-Bubble rauskommst und merkst, hey, und jetzt ärgere dich nicht über irgendwelchen Bullshit, das ist alles nicht der Rede wert.
Es ist auch nicht so wichtig. So, ich finde so, eben das Inner Circle oder eben auch Arbeit für, also ich arbeite gerade viel mit minderjährigen Geflüchteten an den EU-Außengrenzen, yeah. So, also gerade auf den Inseln vor Griechenland oder auch über Belarus, Polen, so. Da, wenn man sich einmal in solche Themen reinfühlt oder anfängt, dafür auch seine eigene Plattform zu nutzen, dann wird das alles andere deutlich irrelevanter.
Definitiv. Diesen Vergleich, den man ja auf Social Media hat, hat man dann unbewusst oder sogar bewusst diesen Druck auch der Selbstoptimierung? Du hast es ja schon angesprochen, dass du manchmal denkst, ich muss noch so viel machen und ich möchte dies noch und das noch. Und
ja, ich fühle den Druck. Ich fühle den Druck auf der einen Seite von außen, weil ich sehe, wie schnell andere eben auch inzwischen arbeiten und irgendwie neue Releases, mega krasse Musikvideos, die sich nie rentieren werden. Das ist, auf der einen Seite ist es so, das ist so ein Klopfen von der Seite, aber ich habe auch ein Klopfen von innen raus, weil ich halt auch einen Hunger habe. Also es ist nicht nur dieses, boah, alles ist viel zu schnell und ich will nicht älter werden und das, sondern ich habe von innen raus einfach auch so einen Hunger auf gute Musik und die Musik auch zu teilen und das, was ich da irgendwie mir seit Monaten im Studio ausdenke, das mit Menschen zu teilen und das auch best way possible zu teilen. Also ich will irgendwie, dass es auch einfach, ich will auch, dass es knallt, ich will auch, dass es krass aussieht, ich will, dass es Menschen inspiriert. So und ja. So die Kombination, die hält mich gerade auf Trab, aber ich finde es auch ganz gut, um ehrlich zu sein. Ich glaube, vielleicht lasse ich es nicht super nah an mich ran, aber so nah, wie ich es an mich ranlasse.
Also versuchst,
dass ich morgen um 8 aufstehe und irgendwie Bock habe, Songs zu schreiben und irgendwie gerade zwischen Kopenhagen, Wien, Erfurt und Berlin hin und her reise und einfach nach den besten Melodien und Themen suche. Und das macht Spaß. Und dafür habe ich auf jeden Fall gerade die richtige Energie.
Also das Pendel muss so ein bisschen ausgeglichen sein. Es darf nicht zu sehr ausschlagen in die eine oder andere.
Ich glaube, so
ein bisschen Druck ist und Vergleich ist gut, ne?
Aber ja, wobei Vergleich nicht. Also ich glaube, so grundsätzlich eben was machen zu wollen, finde ich super. Und es kommt ja auch von innen von mir raus so. Aber ich glaube, sobald eine Künstlerin oder ein Künstler anfängt, für das zu arbeiten, was andere von ihm, von ihr erwarten. Ich glaube, dann wird es gefährlich. Also wenn du quasi es für die Zahlen machst oder es für die Fans machst oder sagst, so, was müsste ich als nächstes machen, damit es funktioniert. Ich glaube, das ist das Ende von Kunst, meines Erachtens. Also es muss immer, das muss mich selbst befriedigen. Und wenn die anderen es dann auch gut finden, cool. Genau, aber ich versuche das nicht zu viel, also nicht so viel außen reinzulassen.
Ich hatte schon mal anmoderiert, die vergangenen Jahre hatten es besonders in sich. Die Welt war immer schon sehr schwierig. Es gab immer schon schlimme Krisen, Kriege und Not und Elend. Aber das war schon krass, was jetzt die letzten Jahre alles passiert ist. Wie schaffst du das, gerade als hochsensibler Mensch, als durchlässiger Mensch, da nicht durchzudrehen, da doch irgendwie immer wieder das Licht in dir strahlen zu lassen, dich an den positiven Dingen auch zu erfreuen? Hast du da irgendeinen Tipp für alle Hörerinnen und Hörer draußen, einen positiven Mindset zu bewahren? Weil ich glaube, gerade für junge Menschen, die jetzt zuhören, das ist eine echt krasse Zeit und ich kann mir vorstellen, dass das, wenn man nicht so gefestigt ist, einen auch ganz schön aus der Bahn werfen kann.
Ich glaube, sich ganz gezielt Informationen zu nehmen und zu suchen und sich ganz bewusst dieses Fenster aufzumachen, wenn man dafür in der Lage ist gerade, aber nicht passiv lauter News auf sich einprasseln zu lassen. Also das passiert halt irgendwie nachts irgendwie auf TikTok, auf Instagram, man scrollt so durch.
Vom Schlafen gehen noch, ne?
Irgendein Video aus Gaza, wo ich mich frage, warum das noch nicht zensiert wurde, weil es einfach so krass ist, dass ich dann nicht schlafen kann, so was. Gott sei Dank, weil es passiert was Schlimmes, aber einfach sich bewusst die Zeiten rauszunehmen, zu sagen, so, und jetzt informiere ich mich und auch gerne unzensiert und direkt und ich will wirklich wissen, was abgeht, aber zu manchen Zeiten eben auch nicht, um einfach die Hoffnung nicht zu verlieren. Also es gibt auch dieses super Beispiel von, wenn man im Flugzeug sitzt, dass man und irgendjemand neben sich hat, der Hilfe braucht, dass man einmal kurz sich selbst die Gasmaske aufzieht, damit die andere Person, damit man dir danach helfen kann. Aber wenn du halt schon erstickst auf dem halben Weg hin, dann hast du auch keine Energie mehr, um für Dinge aufzustehen, um gegen rechts auf die Straße zu gehen. Also wenn du davor schon an Informationen zerbröckelst, dann hat es auch niemand geholfen. Also so ein bisschen eben auch auf sich selbst aufzupassen, ist, glaube ich, super.
Ja, aber das ist eben so schwierig, wie du schon sagst. Man ist ja auch dann versucht, nochmal vorm Schlafengehen zu scrollen und zack, hast du diesen Müll drin. Ne?
Okay, aber da gibt's einfache Tricks. Ja, also die App regelmäßig auf dem Handy zu verschieben, weil dein Körper macht das automatisch. Also dein Daumen kennt den Weg zu den Plattformen. Cool, ja. Schiebt die woanders hin, setzt dir Time Limits. So, das ist einmal kurz sich das bewusst machen. Das ist eigentlich auch ganz gut. Das mache ich oft. Ich gucke einmal, wie geht's mir. Also wenn man da Bock drauf hat, ich gucke mal, wie geht's mir eigentlich. Dann gehe ich auf Instagram, verbringe da irgendwie 15 Minuten und dann gucke ich, wie geht's mir dann. In der Regel geht's mir dann schlechter.
Das, glaube ich, geht allen so.
Einfach nur das einmal kurz wahrzunehmen. Und wenn du dir das klar genug machst, dann lässt du es halt irgendwann auch. Oder machst es halt nur für, ich mach's für Arbeit, ehrlicherweise. Ich gehe nicht rauf, weil ich an Leuten interessiert bin. Ich mach's, weil ich Informationen teilen will. Und sonst bin ich nicht, bin gar nicht auf TikTok oder auf Instagram selber.
Aber du hast hoffentlich auch einen Inner Circle, mit dem du reden kannst, weil das ist immer mein Ventil, wenn mir das alles zu viel wird. Es ist halt toll, wenn du entweder einen Partner, eine Partnerin hast oder eben liebe Freunde, mit denen du auch über solche Themen reden kannst, dass du sagst, ey, das ist mir gerade alles viel zu krass und ich habe solche Angst vor der Zukunft und ich habe das Gefühl, der Boden unter den Füßen verschwindet. Also ist das auch in deinen Augen sehr wichtig, weil ich glaube, viele schreien danach und möchten auch gerne reden, aber trauen sich nicht darüber zu reden.
Super wichtig, super wichtig. Ich glaube auch da ist es wichtig, dass man nicht sich in so eine Spirale von wir reden nur noch über schlimme Dinge, wenn wir gemeinsam sind, fallen lässt, weil das Leben ist am Ende besteht aus lauter kleinen Momenten. Und für mich persönlich waren es nie die großen Momente, die irgendwie mein Leben ausgemacht haben, irgendwie für 40.000 Leuten zu spielen oder wie hoch mein Album gechartet ist. Das kommt da rein, da raus. Aber was für mich bleibt, sind das kleine Lächeln irgendwie, wenn mir irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe mir immer so ein Ladekabel geliehen und hat so ein Verlängerungskabel im Zug gelegt. Das war so viel Aufwand. Dieser Typ musste irgendwie in seine Tasche kramen und so. Und ich erinnere mich immer noch dran, weil das so, es war einfach nur freundlich. Es war einfach nur freundlich. Und das hat mir so viel Glück gegeben in dem Moment und eben sich solche Momente auch zu erlauben, zu sagen, wir dürfen jetzt auch einfach glücklich sein und ja, und jetzt mache ich mir einfach einen richtig nice Aperol Spritz und ich werde mir danach noch einen machen und der Abend ist einfach heute schön. Und dann aber natürlich voll wichtig, auch sich auch gewählt, den Raum zu nehmen, zu sagen, können wir bitte über das sprechen, was gerade in Gaza passiert, weil ich verstehe es nicht.
Und wie du sagst, es ist so wichtig, natürlich darf man nicht den Kopf in den Sand stecken, aber man kann ja auch das ein bisschen steuern. Und ich finde, man muss immer wieder auch mal justieren und sagen, das Leben ist auch was Wunderbares. Und vergesst das nicht, auch mal zu lachen, zu feiern, zu tanzen, zu singen. Weil sonst zerbricht man ja, ne,
ich
an
glaub,
dem ganzen
ganz viel
Elend.
Perspektive. Also es wir sind ja, leben ja in selektiver Wahrnehmung.
Ich wollte sagen, in einer Bubble, in einer super...
Genau. Und ja, beides. Also über das Sprechen, was einen beschäftigt. Aber echt auch nicht vergessen, auf das Schöne zu gucken, weil ich glaube, sonst dreht man irgendwann richtig durch.
Schön ist ein gutes Stichwort. Was sind denn so deine privaten Kraftquellen, wenn du mal richtig krasse Zeit hast und du hast, sagen wir mal, dein neues Album kommt dieses oder nächstes Jahr raus und du hast einen PR-Marathon und das macht auch Spaß, aber es ist auch krass anstrengend. Was sind so dann deine Kraftquellen, um damit Lotte wieder Energie auftanken kann?
Okay, also Spannung loslassen oder Spannung rauslassen ist ja super wichtig. Das heißt, ich habe so ein, das heißt Chakti-Matte. Das ist, weiß nicht, kennst du das?
Nee, ich habe davon gehört, aber also
ganz viele so kleine Spikes und du legst dich ja quasi drauf, entweder mit dem T-Shirt oder wenn du es noch stärker willst, quasi ohne T-Shirt. Und das, ich weiß gar nicht, wie genau es funktioniert, aber es regt deine Nervenbahn total an und für mich entlässt es ganz viel Spannung. Ich kriege, wenn ich verspannt bin, ganz schnell Migräne. Wenn ich mich da morgens drauflege, 15 Minuten, lässt alles raus. Also es ist richtig so, alles wird gut. So ein Moment.
Da tankst du tatsächlich auch Kraft, ne? Es ist dann komplett. So runterkommen und der Körper, die Chakren werden stimuliert, oder wie nennt man das?
Ich habe keine Ahnung. Ich lege mich einfach auf die Pieksematte.
Pieksematte, super.
Oder ich gehe in die Natur, super gerne auch. Ja. Das ist auch sich mit den Elementen.
Das habe ich schon häufiger gehört. Das erdet einen total, dass man runterkommt und allein im Wald spazieren. Aber eben Handy weg, muss man sagen. Nicht im Wald rennen und dann irgendwie bei TikTok scrollen. Also das ist
einen kleinen Post
machen. Bad idea, ne?
Aber nee, raus. Wir sind am Ende sind wir halt biologische Wesen. Ja. So, und wir brauchen so ein paar Sachen, um glücklich zu sein. Das ist so, wir brauchen Nähe zu anderen Menschen, wir brauchen Bewegung und wir brauchen gute Ernährung. Und sich dessen bewusst zu werden, wie biologisch wir eigentlich manchmal sind und auch mal raus in die Natur zu gehen, zu dem ganzen anderen Bio-Stuff und einfach mal nur zu atmen. Total gut.
Welche Ängste hast du, Lotte?
Ich will nicht, dass das Leben aufhört. Deshalb auch vorher das mit dir, ich will nicht älter werden, weil ich merke so, es ist so schön und ich habe das Gefühl, der Tag geht immer viel zu schnell vorbei. Also ich habe so viel, was ich noch erleben möchte. Deshalb, ich habe einfach irgendwie Angst, dass es aufhört, weil ich es so schön finde.
Berührt mich insofern, als dass wir alle manchmal ja wünschen, dass das Leben nie zu Ende geht. Aber ich glaube, das ist auch eine Sache der Lebensreise, dass man das irgendwann lernt. Also es ist jetzt sehr persönlich, mein Vater ist vor kurzem gestorben und auch da merkt man wieder so, das ist halt eine Zäsur und da wird eben an leider auch die eigene Endlichkeit knallhart wieder mal so. Also es ist jetzt für dich gar kein Trost. Ich befeuere jetzt deine Ängste, aber das, ja, war klar.
Wenn es unendlich wäre, wäre es auch nicht nice. Glaube so, ich weißt auch. Du, dann würde ich es auch nicht, dann würde ich wahrscheinlich den ganzen Tag nur Netflixen.
Deswegen, also ich glaube gerade die Endlichkeit, das ist eine Herausforderung, aber ich glaube, das macht das Leben gerade erst kostbar, weil man eben weiß, es ist endlich, ne? Und man hat nicht unendlich Zeit, auch wenn man sich's wünscht. Magst du mir eine schräge Angewohnheit verraten? Hast du einen, Marotte nenne ich es nicht, weil Marotte kennen viele junge Menschen nicht mehr den Begriff. Vielleicht kennst du ihn, aber eine schräge Angewohnheit. Was, wo du sagst?
Ich mag keine ungewaschenen Textilien. Kann ich gar nicht. Also wenn ich manchmal sehe so Leute in so einem Zug und die legen sich dann mit ihrem Gesicht auf den Sitz, auf diesen polsterigen, rauen Sitz, wo wahrscheinlich schon ein paar Leute irgendwie ihre Brezeln drauf gegessen haben und irgendjemand Taschen fahren lassen. Und dann saß schon ein Kind mit einer vollen Windel drauf. Und das überhaupt kein Gefühl dafür zu haben, was für eine Last an Bakterien in diesem Kissen ist. Oh, oder wenn ich bei Freunden übernachte und dann geben die mir keine frische Bettwäschekissen, sondern so Couchkisten. Ausschlag.
Also da merkst du, da kommst du nicht raus.
Textilien ist raus. Oder auch so Secondhand. Ich liebe ja Secondhand, aber es muss irgendwie waschbar sein. Okay. Ja.
Gibt's eine Tätigkeit, bei der du komplett im Flow sein kannst? Also außer jetzt Musik machen und singen und das ist ja klar bei dir. Aber noch irgendwas, wo du sagst, boah, was? Es sind jetzt 2 Stunden vergangen. Krass.
Kochen liebe ich. Ja. Weil ich auch einfach, ich bin ein hedonistisches Wesen. Guten Wein, gutes Essen, so, das finde ich toll. Und ich reite auch manchmal, eben um ein bisschen in die Natur reinzugehen und sowas. Da ist auch, es ist einfach so körperlich und so viel Kommunikation mit diesem Lebewesen, ist auch sehr, sehr gut.
Und da kann es wirklich passieren, dass du die Zeit vergisst, ne? Weil das finde ich was ganz Wunderbares. Das hast du ja als Kind manchmal auch, dass du im Spielen und irgendwie du bist so im Flow und fast meditativ, dass du gar nicht merkst, dass 3 Stunden vergangen
total
sind.
Total gut.
Wovon hättest du in deinem Leben gerne weniger?
Ich hätte gerne ein kleines bisschen, also nicht viel, aber ein kleines bisschen weniger Rücksicht, glaube ich. Ich kenne so Leute, die kommen so rein zu so einem Dinner und die fragen, ich sitze hier schon, die setzen sich einfach in die Mitte, weil sie Bock haben, mit allen zu reden. Und dann, weiß ich nicht, was es ist, nicht so dieses, ich habe immer Angst, zu viel Platz einzunehmen.
Aber das ist, glaube ich, auch dann der Fluch in Anführungsstrichen von deiner Durchlässigkeit und von deiner, du bist einfach ein sehr sensibler Mensch. Und
ein bisschen mehr Fackel.
Ja, und deswegen, ich feiere das, dass du das sagst und da musst du auch auf jeden Fall dran arbeiten, weil ich glaube, das wird so gnadenlos auch ausgenutzt. Ich finde es toll, wenn man empathisch, wenn man rücksichtsvoll ist, aber es wird manchmal krass ausgenutzt auch und das finde ich so schade.
Ja,
ne?
Ja, voll. Das wäre, glaube ich, gesund.
Und wovon hättest du gerne mehr in deinem Leben?
Ich hätte gern mehr Zeit. Ich hätte einfach.
Du meinst generell mehr Lebenszeit oder meinst du jetzt Zeit für Dinge, die neben deiner kreativen Arbeit sind? Was meinst du?
Für alles. Ich finde, die Tage, die gehen so schnell vorbei und ich habe es irgendwie, vielleicht muss ich mich auch noch mehr irgendwie disziplinieren, weniger am Handy zu sein oder irgendwie weniger rumfahren und weniger Sachen machen, die ich eigentlich gar nicht machen möchte, aber es ist so. Mann, ich will so viel. Ich will so viele Sachen ausprobieren und so viel erleben. Es gibt so viele Orte, an die ich reisen will. Es gibt Menschen, mit denen ich Zeit verbringen will. Ich habe meine beste Freundin schon ewig nicht mehr auf dem Kaffee gesehen, weil ich es irgendwie nicht hinkriege, parallel auch noch mit Füßen die Songs zu schreiben. Und dann ist es so, es alles geht so schnell. Und
also der Tag müsste bitte 48 Stunden haben. Ja. Müssen wir mal eine Petition einbringen.
Ja, wenn ich lange schlafe, dann reg ich mich auf, wenn ich irgendwie, weil dann habe ich das Gefühl, oder wenn ich müde wäre, bin ich so, warum denn jetzt? Noch nicht.
Also du bist auch im positiven Sinne ein rastloser Mensch. Du hast einfach wahnsinnig viel Energie.
Ich habe richtig Hunger,
Ne? Hunger aufs Leben.
Ja, Gott sei Dank.
Auch das wiederhole ich, aber du bist einfach mit 28 noch eine sehr junge Frau, Leute. Auch wenn du krass struggles mit dem nahenden 30. Geburtstag. Was ist, wenn du jetzt auf dein noch sehr junges Leben zurückblickst? Für dich ein wichtiger Tool oder was sind so die wichtigen Dinge, dass du heute sagen kannst, ja, ich feiere mein Leben, das schnurrt. Klar, es gibt auch mal verdammt blöde Tage, wo nichts läuft, aber eigentlich bin ich happy, so wie es ist und ich bin zufrieden. Was ist da auf der bisherigen Lebensreise für dich wichtig gewesen, um das heute sagen zu können? Weil das ist ja eine Reise, auf der wir sind.
Ich glaube, die Summe aus auch den Momenten, wo ich mich überfordert habe, wo ich aber dann vielleicht auch deshalb doch dann auf der großen Bühne stand. Genauso wie die Momente, wo ich danach dann extrem traurig war und gemerkt habe, das ist es nicht. Also ich glaube, all diese Erfahrungen von nach dem ganz Großen greifen, um zu merken, das Glück ist nicht da, wo ich es mir vorgestellt habe, um es dann umzudrehen, um jetzt zu merken, das Glück ist da, wo im Kleinen, wo ich es eigentlich gar nicht dachte, dass es. Und es war die ganze Zeit schon da. So, das ist, glaube ich, eine wichtige Erfahrung gewesen. Ja.
Und auch einfach, dass sich dann auch das Auge öffnet, dass man das auch dann merkt, ne, was teilweise auch schon vor der Nase war, aber man hat es noch nicht begriffen und nicht realisiert. Ich bin ja ein großer Freund von Lebensmottos, von Credos. Du kennst wahrscheinlich auch hunderte witziger, cooler Sprüche. Wenn ich dich jetzt spontan frage, was für ein Credo du jetzt aus dem Stegreif sagen könntest, das finde ich schön. Das ist ein schöner Spruch. Klar, ist nur eine Nuance des sehr komplexen Lebens, aber finde ich einen Spruch, den finde ich gut. Fällt dir da irgendwas ein?
Ich habe kein Motto, glaube ich.
Gar nicht.
Also ich kann es dir nicht sagen. Ich kann Sachen sagen, die ich irgendwie cool finde, aber trifft nicht auf alles zu. Aber ich weiß auch nicht, aus welchem Song es ist, aus irgendeinem Song raus. Der Satz lautet, whatever you wish to keep, you better grab it fast.
Also, was immer du behalten möchtest, musst du schnell dann auch greifen.
Greif,
ne? Also,
greif lieber nach, weil ich habe das Gefühl, und damit meine ich gar nicht jetzt, oh, ich will in diesen AMG Mercedes haben, sondern die Dinge nicht so nach hinten zu stellen. Ich kenne so viele, die für die Zukunft leben und zu sagen so, hey, ich arbeite jetzt und dann irgendwie ziehe ich voll durch und irgendwann mit weiß ich nicht, 65 gehe ich in Rente und dann bin ich glücklich, weil dann habe ich dann das coole Haus und dann habe ich Zeit für die Menschen, die mir wichtig sind, sondern eben zu wissen, hey, eigentlich alles, was du hast, ist jetzt und dir das jetzt zu nehmen, was dir jetzt gerade wichtig ist.
Und da kann ich nur sagen, wie toll, dass du in deinem Alter das schon weißt und dass das für dich verinnerlicht hast, weil das realisieren viele Menschen erst, wenn es nicht zu spät ist, aber wo, weil das ist ganz schlimm, wenn man wirklich nicht das Jetzt und Hier auch auskostet, sondern immer nur sich hangelt über der Urlaub irgendwie im halben Jahr. Ganz, ganz blöd. Kann ich auch nur raussenden. Macht's so wie Lotte. Was würdest du der 18-jährigen Lotte heute mit der Erfahrung, die du durch deine Karriere gemacht hast, ins Ohr flüstern, wenn du es könntest, an einem guten Ratschlag geben?
Ich glaube einfach, es alles zu genießen. Ich würde es genauso überfordernd und wild und unwissend und mit all den Fehlern und den ganzen dummen Dingen nochmal machen. Aber noch mehr einfach das Genießen, den Moment. Auch die Aufregung, auch die Angst, auch die Sorge, die Unsicherheit. Das ist so jedes Gefühl, wie so, als würdest du so ein Hotel haben, jedes Gefühl, wie so ein Gast willkommen heißt und sagen so, ah, okay, heute sind wir ängstlich. Wie schön. Wie geht's dir denn, Angst? So, also einfach so all das anzunehmen, das hätte ich gerne mehr gemacht.
Lotte, ich wünsche dir tolle Sessions noch an deinem neuen Album. Du arbeitest ja gerade dran. Kannst du schon so ein bisschen teasern? Wird es diesen Herbst erscheinen oder ist das zu früh nächstes Jahr?
Ich sag noch nichts.
Your lips are sealed. Dann wünsche ich erstmal viel Erfolg für die 16. Staffel von der Kika-Show Dein Song. Vielen Dank, dass du heute bei uns im Studio warst und ganz, ganz viel Erfolg für dich und alles Gute.
Dankeschön. Es war schön, mit dir zu sprechen.
Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Wir freuen uns, wenn du ihn weiterempfiehlst und auf Apple Podcast bewertest. Du hast Anregungen oder Vorschläge für zukünftige Gäste? Dann schreibe bitte an mail@alexander-nebe.com. Bis nächste Woche.